Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Aus unerklärlichen Gründen landet sie immer wieder in der Küche, wenn es passiert.
Das ist der erste Satz meines Buches. Und damit herzlich willkommen zur Bonusfolge.
Das ist so, ich hab Gänsehaut, Alter.
Ja, ich hab dir auch gerade das Buch in ausgedruckter Form überreicht.
In ausgedruckter Form.
Ja, also digital kennst du es ja schon. Du warst ja quasi Co-Autor. Also es gibt ein Kapitel zum Beispiel, Kapitel 12. Das ist eine Geschichte, die dir passiert ist. Ja,
Aber lass mal vorne anfangen.
Erstmal nochmal herzlich willkommen.
Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Danke. Dein Buch ist raus.
Ja, und wie es die Tradition will, gibt es da natürlich eine Extra-Folge, Gefühlte Fakten, wo wir unter anderem auch über das Buch reden, aber auch so, weil irgendwie jede Gelegenheit, mit dir zu quatschen, wird mittlerweile verwertet. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so richtig privat geredet haben.
Ich weiß es auch nicht. Ab und zu. Manchmal schicken wir uns gegenseitig irgendwelchen Quatsch, aber meistens ist es wirklich hier.
Wo wir uns dann so austauschen, richtig. Ja. Das verschwimmt aber auch häufig, also Dinge, wo ich denke, da haben wir ja privat drüber geredet.
Ja.
Und dann schickt mir jemand irgendwas als Reaktion auf eine Folge, dann höre ich da rein, denke, ach so, das habe ich dem öffentlich erzählt.
Ja.
Naja, aber stimmt. Ist auch schön. Wir sind ja unter uns.
Also wir sind unter uns.
Ich habe das Gefühl, die Menschen, die uns hören, sind auch Teil von einer Freundesgruppe.
Irgendwie. Auf jeden Fall. Also dein neues Buch ist raus und ich habe es jetzt gerade hier in der Hand. Man kann es hören.
Da ist gerade eine Postkarte rausgefallen.
Da ist eine Postkarte rausgefallen.
In einer persönlichen Widmung.
Ja, da habe ich gerade vorhin schon ein bisschen geheult, ehrlich gesagt. Das riecht noch so druckfrisch. Das finde ich so krass, wenn man so neue Bücher in der Hand hält.
Bist du ein Bücherkonnoisseur? Riechst du die richtig und alles?
Ich lese inzwischen relativ viel auf dem E-Book-Reader inzwischen, weil ich einfach gern abends vorm Einschlafen lese und dann, das ist ja privat jetzt, und Belly meistens schon vor mir einschläft und das Licht aus ist.
Ah.
Und deswegen lese ich dann immer auf dem E-Reader. Aber ich habe jede Gelegenheit, liebe ich, wenn ich ein gedrucktes Buch in der Hand halte.
Ja, ich finde es ganz erstaunlich, dass auch alte Bücher, wenn ich Bücher vom Flohmarkt oder so kaufe, haben einen nochmal ganz eigenen Geruch.
Ja, das stimmt. Manchmal nicht so gut.
Ja, so muffig, aber so geil schlecht. Also wie wenn du manchmal, wenn du eine Muskelverspannung hast und jemand massiert dich, dann tut es ja eigentlich nicht gut, dann schmerzt es aber es ist so ein geiler Schmerz.
Das stimmt.
Und ich finde das auch so ein geiler Muffgeruch, was so alte Bücher an sich haben.
Das letzte alte Buch, das ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, ist ein uraltes Theaterstück.
Ein Theaterstück?
Das ist von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da steht eine 18 vorne drin, wie alt es ist. 1800 irgendwas. Muss ich mal gucken. Also nicht FSK 18.
Ich dachte gerade. Es war alles okay, das Buch war 18. Möchte ich hier nochmal betonen.
Das ist ein uraltes Theaterstück, das muss ich mal mitbringen. Und das habe ich von so einer sehr weirden Frau am Flohmarkt gekauft, mit der ich handeln wollte. Und dann meinte sie zu mir, mit mir willst du nicht handeln.
Oh Gott.
Wenn ich alles kenne, Junge, wenn ich alles kenne. Und dann habe ich halt gefragt, was kostet das Buch denn?
Also deine Seele. Das Buch ist umsonst, aber nicht kostenlos.
Und dann habe ich gefragt, ja, was soll es denn kosten, wenn ich nicht handeln kann? Und meinte sie, 3 Euro. Okay, hier sind 3 Euro.
Ja, ich habe mal 2 Euro für ein kostenloses Buch bezahlt auf dem Flohmarkt, weil ich mir vorgenommen habe, ich handle. Ich habe mir 2 oder 3 Euro quasi so als Leitplanke gesetzt und dann habe ich gefragt, wie viel es kostet. Und ich hatte im Gepäck, egal was dieser Mensch sagt, ich hau 2 Euro raus.
Ja.
Und dieses, ach, das kannst du einfach haben. 2 Euro! Ja, okay, dann 2 Euro.
Ja. Sehr stark.
Aber du liest auch Theaterstücke?
Nee, ich wollte nur das alte Buch kaufen.
Ach, fürs Regal.
Ja, natürlich, selbstverständlich. Coffee Table. Books. Aber jetzt als nächstes lese ich erstmal deins und zwar dein Buch Heartbreak habe ich hier in der Hand und das Cover ist echt geil. Also es sah auf den Vorlagen, die du mir vorher geschickt hast und so schon cool aus, digital, aber gedruckt sieht es nochmal geiler aus.
Ja, man sieht ein Stück der Toskana, denn das Buch führt auch in die Toskana, die zweite Hälfte. Die erste Hälfte spielt bei uns in Köln. Und da habe ich mich auch sehr ausgekotzt über Köln ein bisschen.
Ja.
Das ist teilweise unsere Gespräche, wenn wir uns über die Stadt auslassen. Gepaart mit einer doch tiefen Liebe.
Also sag mal, worum geht's in Heartbreak?
Also erstmal, es geht um zwei Personen, Marie und Tom. Mhm. Und Marie ist gerade von ihrem Freund verlassen worden, glaubt sie, sie weiß es nicht genau. Nach einem Jahr Beziehung ist er einfach weg. Also hat sie geblockt überall und
wie das
ist
einfach
abgetaucht.
Weg?
Ja, sie erreicht ihn nicht. Also sie hat da sein Profilbild ist weg und egal welche Nachricht sie schreibt, es kommt nicht mehr bei ihm an. Also sie wird einfach geghostet.
Okay.
Was man ja so kennt vielleicht von irgendwie Tinder und Co., aber doch nicht nach einem Jahr Beziehung. Mhm. Und sie versteht gar nicht, was los ist. Und es ist eigentlich ein Mensch, die viel mit sich machen lässt, die nicht so doll für sich einsteht, aber gerade an sich arbeitet und denkt, nee, komm Marie, ich schnapp mir den, ich konfrontiere den, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was los ist und ich will die Aussprache. Das ist aber viel schwieriger, als sie denkt. Also sie kriegt den irgendwie nicht zu fassen.
Spoilerst du jetzt schon sehr viel oder nee, ist das,
ganz am Anfang?
Okay.
Und die zweite Figur, um die es geht, also Marie versucht dann eben ihren Freund zu fassen zu kriegen, ihren Ex-Freund vielleicht und zu erfahren, was zur
Hölle los ist. Was ist los? Man will ja wissen, auf jeden Fall wissen, was los ist, wenn sie einfach jemand nicht mehr meldet.
Das ist auch kein Riesenanspruch, ist jetzt keine irgendwie Attitüde, die man da hat. Nee, es ist, finde ich, das gute Recht von einem. Und auch von Marie an der Stelle.
Voll.
Und es geht um Tom, der ist Musiker und gerade startet er richtig durch. Er hat so die ersten großen Erfolge.
Der lebt auch in Köln,
oder? Der lebt auch in Köln. Das Management pusht ihn und sagt, du wirst das nächste große Ding. Und so sieht's auch aus.
Ja.
Und er landet einen richtig geilen Gig, nicht als Musiker, sondern als Schauspieler.
Okay.
In einem Film, der erste Teil des Films, es geht um einen Hund. Es ist ein Familienfilm.
Ist es ein Hund namens Beethoven?
Fast, ein Hund namens Bello. Und
Bello?
Bello. Geil. Ich dachte mir, was wäre so ein realistischer Name?
Für so einen Hund?
Für so einen Hund, der Riesenerfolg im Fernsehen hat. Das ist ja meistens dann ein sehr unkreativer Prozess, Rex. Der stattfindet. Rex zum Beispiel.
Ist denn eigentlich Kommissar Rex der Hund?
Das ist der Hund.
Nee.
Doch.
Echt?
Ja, der Rex ist der Hund.
Ah.
Ja, also Rex ist auch, also da hat auch am Reißbrett nicht viel mehr kreative Energie stattgefunden, als da bei dem Prozess, wo dann Bello bei rumkam.
Ja.
Und jedenfalls, kurz bevor er dann aber richtig durch die Decke geht, oder gerade als er da dabei ist, Tom, gibt es einen großen Skandal, der auch mit diesem Hund zu tun hat. Und alles bricht in sich zusammen. Alle wenden sich von ihm ab und seine Karriere und sein Leben sind in Scherben. Und er will diese Scherben halt auch zusammensammeln. Genauso wie Marie gerade dabei ist, die Scherben ihres, aber in dem Fall Liebeslebens, zusammenzusammeln. Und beide begeben sich so ein bisschen auf die Suche nach dem, was sie verloren haben. Und da kreuzen sich die Lebenswege unerwartet.
Ich kenne es soweit, bis der Skandal passiert.
Ja.
Soweit durfte ich es schon lesen. Und ich habe mir dann ein bisschen gedacht, also du hast eben schon bei mir so im Privatgespräch so angedeutet, wie es weitergeht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ist es jetzt sehr vorhersehbar? Ist es jetzt?
Nee, das Komische bei diesem Buch ist, also wir beide haben ja schon häufiger in mindestens 3 Folgen darüber geredet, wie wir Bücher schreiben. Und als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, wusste ich nicht, dass ich ein Buch schreibe. Ich hatte ja gerade mein Debütroman geschrieben, direkt danach das Buch über den Tatortreiniger Thomas Kund.
Ja.
Und direkt danach hatte ich das Gefühl, so jetzt reicht erstmal.
Ja.
Klar, ich brauche Pause.
Kenn ich.
Ich habe jetzt den Stift seit 2 Jahren nicht abgesetzt.
Wobei bei dir Pause bedeutet, du machst einen Podcast, du machst eine Podcast-Tour, machst einen Fernseh, also bist Fernsehmoderator, das war dann eine Pause.
Meine Pause war jetzt nicht wieder direkt einen Roman zu schreiben, kurz den Stift absetzen.
Ja.
Ich habe aber gemerkt, dass ich ganz viele, also ich wurde dann so unruhig emotional und habe auch nicht verstanden, warum. Ich bin eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch.
Mhm.
So, warum?
Das stimmt.
Warum bin ich so unruhig? Ich konnte dann auch nicht schlafen, ich kann generell schwer einschlafen, aber da war es dann besonders schlimm in der Zeit. Und habe dann irgendwann gemerkt, ja, weil ich nicht mehr schreibe.
Ach krass.
Und ich hatte mich so drauf eingeschossen, ja, wenn ich was schreibe, dann muss das ein Buch werden und dann muss das und dann die Veröffentlichung und so, dass ich ganz vergessen habe, warum ich eigentlich angefangen habe zu schreiben. Weil das für mich ein Prozess ist, Dinge zu verarbeiten. Mit Emotionen zu sortieren, klarzukommen, also weil es eigentlich auch ein sehr privater, introspektiver Prozess ist.
Also du konntest nicht mehr pennen und warst unruhig.
Ja, weil ich aufgehört habe zu schreiben.
Also weil die ganzen Sachen, die du im Hirn angesammelt hast, nicht mehr verarbeitet werden konnten.
Und krass, das hatte ich ganz vergessen, dass ich ja darum überhaupt erst angefangen habe zu schreiben. Dass das etwas ist, also wenn ich allein auf einer Insel wäre, dann würde ich auch irgendwann anfangen zu schreiben, weil das einfach eine Möglichkeit für mich ist, Gedanken zu sortieren, Emotionen zu sortieren, auch auf einem sehr unbewussten Level Ruhe reinzubringen.
Und ja, also das stimmt schon. Von uns beiden bist du der Ausgeglichenere und ich bin der wesentlich angespanntere von uns beiden oft. Das stimmt.
Aber wir ergänzen uns perfekt. Weil ich bin manchmal zu entspannt. Das war manchmal schon zu entspannt.
Sehr entspannt.
Wir sind ein sehr gutes Team.
Aber du hast einen Satz gesagt letztens, auch privat, den ich mir seitdem sehr zu Herzen nehme. Und zwar, darüber kannst du dich doch aufregen, wenn dann was passiert ist.
Ja.
Weil ich bin dann so, ich male mir dann schon so alle Sachen ganz schrecklich aus und was mache ich dann? Und wenn das und das Schreiben kommt, wie reagiere ich? Und du so, jetzt.
Du bist dann in der 8. Ebene.
Ich bin in der 8. Ebene.
Und du beschäftigst dich mit einem Problem, das passiert, wenn 8 andere Dinge eintreffen. Ja. Wenn das passiert und ich dann so reagiere und dann das passiert und dann ist das und dann das, was mache ich dann?
Genau.
Ja, weiß ich nicht. Das ist
nix, das ist doch voll weit weg.
Das kannst du dann entscheiden.
Ja.
Und erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen.
Unser gemeinsamer guter Freund Stefan Tietze hat den Satz letztens gesagt, we cross that bridge when we get there.
Ja.
Das ist eine
sehr gute Lebenseinstellung.
Das versuche ich mir seitdem auch zu Herzen zu nehmen. Ja, krass, dass du dann das Gefühl hattest, dass dein Kopf unruhig, oder dass es war, dass dein Kopf unruhig war und ja, explodiert ist, weil du nichts mehr rauslassen konntest.
Mein Herz, das klingt auch so komisch, aber einfach eine emotionale Unruhe. Also ich konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, die Gedanken beschäftigen mich gerade. Und habe dann privat für mich angefangen, einfach zu schreiben. Und,
aber dann so tagebuchmäßig oder einfach wirklich eine Geschichte runter? Oder das, also, was jetzt geworden ist?
Also zu 90% das, was geworden ist tatsächlich. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich habe einfach, der Cursor hat geblinkt, ich habe angefangen zu schreiben. Und dann kamen ganz komische Themen zutage. Depression zum Beispiel, Einsamkeit. Obwohl ich persönlich nicht von Depressionen betroffen bin.
Ja.
Aber in den letzten 2-3 Jahren geht mir diese Krankheit, also ich habe mittlerweile mehr Freunde, die von Depressionen betroffen sind, als ich Freunde habe, die rauchen.
Aber liegt's an dir?
Ja, vielleicht liegt's an mir. Vielleicht liegt's an mir.
Erst war alles okay
und dann plötzlich
den Abgang.
Ja, und ich war so wütend auf mich, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich über diese Krankheit weiß, die ja total alltäglich ist.
Also
jeder fünfte Mensch.
Darum ist geht's betroffen. Auch, ne?
Ja, also Marie hat Depressionen, der Charakter. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, also wenn man Depressionen in den Medien erlebt, dann ist es immer was sehr Besonderes. Entweder haben das Kommissare, die irgendwie so Tatortleichen und so jeden Tag Serienkiller jagen. Oder es haben halt Künstlerinnen und Künstler, die dann drüber sprechen, was ja auch sehr gut ist. Aber was auch nicht, also so wie ich das wahrgenommen habe, ist es was sehr, sehr Alltägliches. Und diese mondäne Alltäglichkeit habe ich nicht wiedergefunden. Und ich hatte das Gefühl,
jetzt
in
anderen Geschichten und Romanen und so, ne? Es fehlen Alltagsfiguren
wo die Depression halt einfach, also die definieren Marie auch nicht als Person in dem Buch, die sind einfach Teil ihres Lebens.
Ja.
Und sie jagt halt keine Serienkiller, sie muss halt irgendwie
weiß man
im Büro
noch nicht.
Arbeiten.
Ich weiß erst bis Seite 70.
Das
ich weiß
stimmt.
nicht, ob, nicht spoilern, vielleicht.
Das stimmt, aber 90% der Menschen, gefühlt zumindest, haben einen ganz normalen Alltagsjob, ein ganz normales Alltagsleben und Depression. Und dieser Beitrag zur Normalisierung, dass es eben was Normales ist, den wollte ich damit leisten, weil ich das so wahrgenommen habe. Also ich habe jetzt in meinem Umfeld niemanden, wo man mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, ja klar, der und der Punkt, du hast gerade einen Serienkiller, den du jagst, natürlich hast du Depressionen, sondern nee, es ist halt einfach eine Krankheit, die jeden treffen kann.
Und du konntest so gut darüber schreiben, weil du die Leute ja sehr gut kennst, die dort betroffen
und
sind.
Es war halt, wie gesagt, ich habe es nicht geschrieben als Buch. Ich habe das verarbeitet.
Ja, genau.
Ich wollte einen Zugang zu dieser Krankheit finden
und
wollte dann, also als Autor, ich bin jetzt kein Psychotherapeut. Es ist jetzt keine, und so werdet ihr Depressionen los. Sondern es ist einfach ein, wie ist das? Ein Abbilden. Weil das so ein bisschen auch, finde ich, der Job eines Autoren ist.
Aber ist es denn dann ein trauriges Buch?
Ja, das war das Grundproblem, als ich das für mich geschrieben habe alles. Und dann dachte, cool, jetzt habe ich hier, es geht nicht nur um, das haben wir jetzt rausgepickt, aber es geht auch um Herzschmerz, Einsamkeit, eigentlich Themen, die halt nicht so wirklich lustig sind, die aber in mir emotional herumgeschwirrt sind und die ich dann so für mich verarbeitet habe. Und dann habe ich das irgendwann nach so 40 Seiten das Gefühl gehabt, oh, jetzt geht's mir schon besser. Und dann aber gemerkt, trotzdem bleibe ich unruhig. Und dann gemerkt, weil die Geschichte hat sich jetzt selbstständig gemacht. Da sind zwei Figuren entstanden. Die sind zwar zum Teil ich, die sind viele Dinge, die in mir herumschwirren, die ich verarbeitet habe, aber die sind nicht ganz ich. Die haben ein eigenes Innenleben.
Ja.
Und deren Geschichte geht halt weiter.
Das finde ich so spannend, wenn man schreibt und die Figuren treffen plötzlich eigene Entscheidungen.
Total. Ja. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, ja gut, dann lasse ich jetzt das Lenkrad los und schreibe diese Geschichte weiter, weil es ist ja egal, wenn nichts draus wird, wird nichts draus. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben, nichts. Und hab dann das Lenkrad losgelassen und dann ging die Geschichte weiter. Und deswegen ist es auch so ein super weirder Genre-Mix. Also ich bin ja kein Mensch, ich schreibe gerne Gags. Und da waren dann auch Gags drin, aber es waren auch traurige Momente drin. Und hab da auch mich geweigert, mich irgendwie festnageln zu lassen, weil es ist ja nur für mich. Ich muss das ja keinem Verlag verkaufen.
Das ist oft ein Problem, ne? Dieses festnageln lassen. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass in der Buchindustrie schon versucht wird, einen Schubladen zu schieben.
Natürlich, du musst es ja verkaufen können, das ist ja Teil des
Nicht
Prozesses.
Du musst es verkaufen können, aber du musst auch labeln können.
Ja, erklären können, was genau ist es.
Ja.
Und das habe ich halt gar nicht gemacht am Anfang, weil es nur für mich war. Und als dann klar wurde, das wird eine ganze Geschichte, und der Verlag schon zum fünften Mal gefragt hat, du, was ist mit deinem nächsten Buch? Meine ich, eigentlich habe ich hier ja was. Und dann fing es an, ist es eine traurige Geschichte, ist es eine Comedy? Oder ist es was Trauriges? Oder ist es eine Liebesgeschichte? Und
ja.
und die haben mir zum Glück das Vertrauen geschenkt und gesagt, ach komm, mach einfach mal. Aber dann hatte ich das alles im Kopf und dann wusste ich nicht, was mache ich. Und dann gab es eine kleine Krise, so in der Mitte, weil ich dachte,
can relate.
Ja. Und da bin ich so froh, dass ich dich kenne. Weil da habe ich genau nach so einem Monat gemerkt, ich mach den Huber.
Ja.
Ich mach den Huber gerade.
Ja. Ja.
Und habe dann noch mal bis zu dem Punkt, wo ich quasi gesagt habe, jetzt wird's ein Buch, alles wieder gelöscht. Es war nicht so viel wie bei dir zum Glück, weil ich halt wusste, Moment, ich mach gerade den Huber. Und habe gesagt, nee, bleib dir selber treu. Du hast das Lenkrad losgelassen, lass die Figuren sagen, wo es lang geht. Und deswegen ist es jetzt ein Buch. Und vor allem, ich habe auch dann gedacht, so wie wir das gerade beschrieben haben, ein lustiges Buch oder ein trauriges Buch, so funktioniert das Leben ja auch nicht. Nee. Nichts ist entweder lustig oder traurig. So nehme ich menschliche Existenz
deutsche
nicht
wahr. Deutsche Comedy ist meistens traurig.
Stimmt. Aber Dinge sind mal lustig, mal traurig und mal beides gleichzeitig. Man lacht ja und weint ja auch in einem Menschenleben. Und es gibt kein Menschenleben, in dem man nur lacht oder nur weint. Und deswegen hatte ich das Gefühl, es ist okay. Und es ist auch viel authentischer, wenn ich es dabei belasse, es nicht festnageln zu können.
Ja.
Und dann konnte ich es ganz einfach zu Ende schreiben. Und dann ging es übrigens in die Toskana.
Du konntest es ganz einfach zu Ende schreiben? Ich hasse dich.
Es war relativ easy.
Wirklich?
Es hat Spaß gemacht sogar.
Ach krass. Ja, mir jetzt auch, also beim Schreiben auch Spaß gemacht. Aber bei mir war der Moment, dass ich wusste, wo es hingeht, als ich wusste, wo es hingeht. Also ich habe ja zuerst den Schluss geschrieben.
Ja.
Und das hast du ja nicht gemacht. Wenn du sagst, Nein. du lässt das Lenkrad los und lässt die Figuren dann, aber du wusstest ungefähr den Weg.
Ich wusste, weil ich am Anfang dann die Figuren greifen konnte, wusste ich, was sie brauchen. Mhm. Also ich wusste sehr genau, ich möchte, dass das Buch endet, damit ich das auch zuschlagen kann, weil ich schlage ungern Bücher zu und habe dann ein schlechtes Gefühl. Ich wollte, dass man das Buch zuschlagen und ein gutes Gefühl haben kann, obwohl halt viele Themen drin sind, die kein gutes Gefühl geben. Aber dass das übergeordnete Gefühl ist, ah ja, okay, denen geht's gut.
Okay.
Und es ist, ich kann das Buch schließen und bin nicht traurig danach. Deswegen wusste ich, was sie brauchen. Aber wie sie es kriegen, wusste ich noch nicht.
Ja, ja, gut.
Und habe dann mich auch getraut zu sagen, ja, mal gucken, wo es hingeht. Und es ging dann in die Toskana, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ehrlich gesagt.
Also, ja, ich liebe die Toskana.
Ich auch.
Und find's ein fantastisches Setting, aber ich hätte dich jetzt nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber ich kenne dich ja sehr gut. Ich hätte dich jetzt nicht verortet als jemand, du bist jetzt kein Toskana-Fanboy.
Nein, gar nicht. Also ich war halt mal da und habe da sehr viel mitgenommen, ohne es zu merken. Ich dachte, es ist halt einfach nur ein Urlaub. Aber in dem Buch habe ich gemerkt, eigentlich will ich da gerade hin. Mhm. Und das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, Moment, ich mache den Huber, wo ich gemerkt habe, mir macht es gerade gar keinen Spaß mehr.
Ja.
Und davor hat es mir noch so viel Spaß gemacht. Warum macht es mir keinen Spaß mehr? Ja, weil ich dem Buch sage, wo es hin soll, aber nicht mehr dem Buch folge, wo es hin will.
Ja, genau. Also also so geht es mir auch. Ich kann auch nur was schreiben, was Gutes schreiben, wenn es mir dann Spaß macht.
Ja,
das ist bei allem so. Wenn was nicht Spaß macht, bin ich nicht gut. Und ich glaube, du auch nicht.
Überhaupt nicht. Und da hatte ich das Gefühl, da möchte ich gerade hin. Ja, dann lass mich doch da hingehen. Warum nicht? Und deswegen habe ich auch das Gefühl gehabt beim Schreiben, ganz häufig, ach komm, ich schreibe es jetzt erstmal so. Und hinterher versuche ich das verkauft zu bekommen, weil das würde ja niemals durchgehen. Das bricht ja total gerade. Aber dann war es irgendwie fertig und es hat Spaß gemacht, weil es mich selber so überrascht hat. Und der Verlag hat einfach gesagt, ja cool, let's go. Und da war ich sehr froh drum.
Ja.
Und da war ich sehr glücklich drüber.
Hast du dann in der Zeit, wo du, in der du die Parts in der Toskana geschrieben hast und so, dann italienische Musik gehört? Oder?
Ich war da. Ich war noch mal dann da.
Und du, aber hast du dort auch geschrieben?
Also Notizen gemacht und quasi skizziert und mit den Skizzen dann nach Hause und richtig geschrieben. Wie als wenn ich das malen würde und dann halt die Skizzen habe und dann aus den Skizzen ein richtiges Bild mache.
Ja.
Und ja, auf der Postkarte, die du bekommen hast, guck mal, das ist ja die fiktive Stadt Validanti in der Toskana. Unten links siehst du mich, das sind alles Fotos, die ich gemacht habe, zwei davon. Und diese Stadt Validanti, da war ich halt buchstäblich und das war auch völlig verrückt. Ich konnte halt beschreiben, was ich da gesehen habe.
Ja, ja, genau.
Obwohl es die Stadt nicht wirklich gibt, das ist dann halt zusammengesetzt
aus verschiedenen
toskanischen Städten. Und das war richtig cool, das hat großen Spaß gemacht. Aber deswegen hat dieses Buch auch viel länger gedauert als die anderen beiden. Eben weil der Prozess dann so war, okay, und mal gucken, wo es jetzt hingeht.
Das ist ja auch eine Luxussituation, die wir haben, ne?
Ja.
Dass wir uns halt Zeit lassen können.
Ja, und das liegt an euch. Danke, dass ihr uns unterstützt.
Das ist wirklich
und
so.
Und die Möglichkeit gibt, also wenn alle Stricke reißen, haben wir immer noch diesen Podcast. Und das ist.
Wenn alle Stricke reißen, glaube ich, würde ich ein Spielcasino überfallen. Stricke reißen.
Bares für Rares. Ganz im Ernst. Den Plan habe ich schon häufiger geschmiedet. Ja. Bares für Rares überfallen.
Oh, das ist eine gute Idee.
Die haben wahnsinnig viel Bargeld da.
Und wahnsinnig viel rare Dinge.
Ja, und wahrscheinlich wenig Security.
Ja, Horst Lichter, man musste halt den Schnauzbart musst du halt überwinden. Gegen den musst du gewinnen.
Das stimmt. Du musst halt irgendwie, aber du kannst auch dich irgendwie als Schnauzbart da einschleichen. Du kannst dich im Schnauzbart von Horst Lichter verstecken, über Nacht und dann da rein.
Habe ich mal eine Matz geschrieben, wo jemand den Schnauzbart von Horst Lichter die Hand schütteln
musste?
Also den Bart schütteln?
Ich kann mich noch genau an die Szene erinnern. Ich
nicht mehr genau.
Wo sie ist, hallo Herr Lichter. Hallo, Herr Horst. Und dann schüttelt er den Schnauzbart.
Für was waren
das? Wir wollten etablieren im Mythos, er ist Horst, Schnauzbart ist Horst und der Mann ist Lichter. Also, dass sie quasi
zusammen
ist ein eigenes Management hat und so auch. Und dann auch sein Management anruft, dann geht so ein anderer Schnauzbart ran. Und er sagt, nein, du darfst dich nicht von Herrn Lichter trennen.
Komisch, dass das nichts geworden ist.
Keine Ahnung, warum. Wir sind auch viel zu tief abgedriftet. Ja. Und dann ging es darum, dass sich der Schnauzbart von Horst, also der Horst-Schnauzbart von Herrn Lichter trennen will. Und dass sie aber ein Duo sind.
Genau.
Ja, das völlig
war,
verrückt.
Das war dumm.
das war aber auch spaßig.
Aber gab's beim Schreiben, also wenn du meintest, du hattest eine kleine Krise, hattest du nur diese eine kleine Krise oder hattest du, also weil ich hatte in meinem Leben noch nie Schreibblockade. Mhm. Ich hatte zwar halt schon, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, zwei Bücher wieder komplett gelöscht und wieder von vorne angefangen, aber mir ist immer was eingefallen. Mhm. Hattest du irgendwie so einen Moment Schreibblockade oder irgendwas?
Ja, also zum ersten Mal in meinem Leben, Schreibblockade ist ein bisschen falsch, weil ich ja Dinge geschrieben habe, aber es hat sich so angefühlt, als hätte ich nichts geschrieben, weil das mir nicht gefallen hat. Es war halt für mich dann wertlos, weil es auch unehrlich war. Ich hatte dann das Gefühl, jetzt schreibe ich ein fremdes Buch.
Ja gut, das hat
und ich auch. Das war dann wie eine Schreibblockade. Die hat sich aber relativ schnell gelöst. Dank dir, nochmal. Ich habe sehr früh erkannt, was da passiert. Und habe dann auch die alte Bonusfolge nochmal gehört und gemerkt, ah ja, okay, ach so macht man das. Sehr gut.
Viel heulen. viel heulen, wenig schlafen. So macht man das.
Ja, da bist du gelaufen, damit ich rennen kann.
Ach süß. Das ist Quatsch. Ja, also hattest du mal einen Blackout in deinem Leben? Also wirklich, wo du dann, also diese berühmte Situation, wo man eigentlich in einer völlig normalen Situation dasteht oder da sitzt und es fällt einem nichts mehr ein. Ich meine jetzt nicht mal auf der Bühne oder in der Schule an der Tafel oder sowas, sondern wirklich in der Alltagssituation?
In der Alltagssituation? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Weil, oder wahrscheinlich hatte ich das, aber habe es dann irgendwie überspielt bekommen. Mhm. Aber dass ich so richtig da stand und was ist nochmal mein Name, das hatte ich zum Glück noch nie.
Und anders? In einer anderen Situation?
Ja, beim Schreiben halt.
Okay.
Des Buches kurz, wo ich nicht mehr wusste, wer sind nochmal Tom und Marie, was ist das hier?
So krass?
So krass, ja, weil das hat am Anfang so Spaß gemacht und dann plötzlich gar nicht mehr. Und da hatte ich ganz kurz Angst, oh, ich habe die verloren. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, ja, die beiden sind ja wie so ein Horcrux. Also ein Stück von denen ist ja ein Teil von mir.
Ja.
Und den wiederzufinden, hat das Buch so ein bisschen dann gerettet. Weil Tom zum Beispiel ja auch, also er ist zwar Musiker, und ich bin kein Musiker, aber man ist ja trotzdem, also wer interessiert genug liest, merkt schon, ja, okay, das sind Themen, die mich halt in meiner Karriere auch beschäftigen. Inwieweit ist man Kollege, inwieweit ist man Freund, inwieweit wird man ausgenutzt, wie viel von sich selber gibt man zum Beispiel auch preis und verkauft, weil das tun wir ja auch ein bisschen. Also wenn wir was Privates erzählen, das ist dann nicht mehr meins. Auch bei dem Buch, das ist eigentlich sehr privat und das gebe ich jetzt in die Hände von Menschen und dann auch die Angst, ich hoffe, die gehen damit gut um. Ich vertraue euch, ich denke schon. Aber trotzdem das Gedanken, die mich umgetrieben haben. So, wo fange ich als Figur, also wo fange ich als öffentliche Figur an und wo hört die auf und was davon bin wirklich ich? Vor allem, weil ich da keine scharfe Trennung habe. Ich bin keine Kunstfigur. Also du kennst mich ja auf beide Seiten, privat und öffentlich.
Ist die gleiche Seite.
Und es ist nicht so unterschiedlich.
Nee, es ist wirklich die gleiche Seite.
Und da musste ich mit mir ins Reine kommen, ob das okay ist, ob das nicht okay ist. Und das ist auch eine Reise, die Tom halt durchmacht. Also das ist schon sehr viel von mir.
Wie geht's dir damit, wenn du, weil ich ja die Frage gestellt habe, ob du mal einen Blackout hattest.
Du hattest höchstwahrscheinlich einen Blackout.
Für mich, bei der Folge, wo es um dein Buch geht, wollte ich über mich sprechen. wie gehst du damit um, wenn du Sachen schreibst, die dein Umfeld betreffen? Weil, oder halt eben auch nicht betreffen, weil bei Man vergisst nicht, wie man schwimmt, in meinem letzten Roman, spielt eine Vaterfigur eine sehr wichtige Rolle. Und ich habe dann schon überlegt, ob dann Leute Rückschlüsse ziehen könnten auf meine familiären Verhältnisse, wobei das ein Part war, den ich da geschrieben habe, der mit meiner Familie nichts zu tun hatte. Aber die Leute könnten ja trotzdem Rückschlüsse ziehen.
Total.
Wie gehst du mit sowas um?
Das war ja auch eine große Frage, weil ich ja mit vielen Leuten gesprochen habe, die Depressionen haben, weil ich, also für mich erstmal nur, weil ich besser verstehen wollte, weil ich auch so wütend auf mich selber war, wie wenig ich verstanden habe bisher. Und da war dann auch die Frage, ja, Moment mal, aber darf ich das denn verwenden? Haben wir das jetzt privat erzählt oder nicht? Und das habe ich mit allen abgesprochen natürlich.
Aber wie ist es, wenn du was erfindest? Also wenn du, weil ich habe da zwei, drei Sachen halt, weil es halt in die Geschichte und in die Figuren, wie du halt vorhin gesagt hast, dass die Figuren halt so ein Eigenleben entwickeln.
Total.
Gut gepasst hat, aber trotzdem könnten die Leute ja Rückschlüsse ziehen. Und ich habe für mich den Entschluss gefasst, fuck it. Also ich schreibe einfach alles auf. Und das müssen dann die Leser und Leserinnen selber entscheiden, was sie wem zuordnen oder sonst was. Aber ich will für mich die bestmögliche Geschichte mit den bestmöglichen Figuren, die mir einfallen, schreiben.
Ja, bei mir war es dann auch so, dass ich dann, wenn ich mit Leuten drüber gesprochen habe und dachte, ja, das ist ja ganz klar, das bist ja gerade du, die so, auf wem basiert das denn? Mhm. Denke, ah, okay, weil diese Figur, also Marie, genau, ein so starkes Eigenleben hat, dass das zwar sich darauf bezieht, was ich in der Realität gehört habe, wahrgenommen habe, aber trotzdem so sehr durch ihre Augen gespiegelt ist, dass es eigentlich was Eigenes geworden ist. Ja. Also dieses Fallbeispiel, das ich da beschreibe mit Marie, ist ja auch ein Einzelbeispiel und das trifft auf keine Person zu, sondern nur auf Marie.
Ja,
und
genau.
Es ist auch nicht repräsentativ, es ist bloß wirklich ein einziger Fall.
Das ist übrigens, das ist einer der verrücktesten Momente für mich, wenn dann Leute über deine Figuren sprechen. Mhm. Also bei mir, wenn die dann sagen, was weiß ich, hätte Pascal nicht da das und das auch machen können?
Ja.
Ja, klar, hätte er das machen können. Er hat aber halt sich so entschieden. Aber wie verrückt und wie fantastisch, dass du als Leser, Leserin drüber nachdenkst, was er noch hätte machen können.
Mehr kann man eigentlich nicht wollen.
Das ist so geil.
Mehr kann man eigentlich nicht wollen.
Das ist wirklich toll.
Und ja, ich habe deswegen auch recht wenig Angst davor, bei irgendwelchen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, weil die Ansprüche bei mir nicht existieren. Mhm. Also Marie ist einfach eine Person mit einer Geschichte und alles, was das Buch macht, ist ihre Geschichte erzählen. Mhm. Und darüber hinaus.
Und Toms Geschichte,
genau.
Das und gilt Bellos für ihn Geschichte.
Auch so. Und Bellos Geschichte. Die drei Figuren. Aber es sind halt deren Geschichten.
Bello ist mega.
Bello ist, ja.
Ich liebe Bello.
Hui.
Bello ist so geil.
Da kommt was auf euch zu. Aber. Und das ist alles, das Abbilden eines Einzelfalls, einer Geschichte, die zu erzählen. Mehr Bello. Will das Buch gar nicht. Ja, Bello.
Den hätte ich gerne in meinem Leben, Bello. Und jetzt erzähle ich ganz kurz, wie ich den
Blackout. Was war dein Blackout?
Das war eigentlich relativ unspektakulär, aber das Gefühl war so völlig verrückt. Und zwar war ich mit einem befreundeten Pärchen beim Essen, wir haben Burger gegessen und das Mädel von dem Pärchen und ich sind in das Restaurant gegangen, weil wir Soßen bestellen wollten. Die mag Soßen total gern, ich mag Soßen total gern. Dem Typen, der dabei war, sind Soßen scheißegal. Also sind wir reingegangen und wollten halt so die ganze Karte rauf und runter an Soßen bestellen. Und sie bestellt und fragt mich dann, was hättest du gern? Und dann war mein Hirn leer. Mhm. Ich konnte nichts mehr sagen. Ich bin da gestanden wie so ein, wie wenn die PlayStation sich aufgehängt hat. ich bin auf die Karte geguckt. Und konnte nichts mehr sagen. Mir ist nichts mehr eingefallen. Mir ist nicht eingefallen, wie man Barbecue-Soße ausspricht. Ich wusste nicht mehr, was Mayonnaise ist.
Gruselig.
Das war so
aber gruselig. Aber so aus dem Nichts auch.
Komplett aus dem Nichts. Und es hat bestimmt 20 Sekunden gedauert. Und was richtig lang ist.
Das ist sehr lang. Also meine Freundin sagt was anderes. Aber ich finde, es ist sehr, sehr lang.
Und das war wirklich gruselig, weil ich alles um mich rum irgendwie so ganz komisch wahrgenommen habe in der Sekunde. Und es war also wirklich so ein richtiger Klischee-Blackout.
Und wie kam es dann? Kam alles auf einmal zurück oder so
stückchenweise? Ja, nee, es kam alles auf einmal zurück. Und dann habe ich gesagt, sorry, ich hatte gerade kurz einen Blackout.
Verrückt.
Und dann, ihr ist das gar nicht so aufgefallen. Aber für mich war das echt so ein krass intensiver Moment.
Ich hatte sowas Ähnliches, fällt mir doch ein, beim Blutspenden mal. Hatte ich, glaube ich, weil egal, erzähl ich noch mal. Weil ich nicht so viel gegessen habe vorher, das völlig unterschätzt habe. Und man verliert halt Blut. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und
man verliert es nicht, es kriegt jemand anders.
Ja, das stimmt. Man verschenkt Blut.
Ja.
Und ich habe richtig gemerkt, wie ich, also dieser Status, wie man ohnmächtig wird, das passiert da ja nicht von jetzt auf gleich, sondern so langsam wurde alles schwammig und ich war in so einer Zwischenwelt.
Das ist ganz weird.
Ganz komisch. Und dann hat die Person, die das Blutspendeding macht, es gemerkt und die Beine so hochgelegt und das
ihre.
Blut kam. Ihre, ja. Hilft das?
Um bequemer sehen zu können, wie du umfällst.
Das müsste ihnen helfen. Das müsste helfen. Es hilft gar nicht. Ich habe nicht mit ihnen geredet. Und das Blut kam halt auf einmal zurück in meinem Kopf. Und ich war von jetzt auf gleich wieder bam da.
Oh, geil.
Und das war ein völlig verrücktes Gefühl, weil mir dann auch klar wurde, wie weg ich kurz davor war.
Oh, das ist gruselig. Das ist fucking
total gruselig.
Ja, das war ganz komischer Blackout. Das will ich auch nicht nochmal haben.
Aber hast du danach nochmal einen
Blackout? Nee, das war auch davor nie.
So okay,
ganz, komisch. Ganz, ganz, ganz komisch.
Oh nein, ich freue mich auf die Nachricht, die ich erreichen kann. Hallo, ich bin Arzt.
Ich hab's gegoogelt.
Seit 8 Jahren.
Es war einfach ein Blackout.
Okay.
Es war einfach nur ein Blackout. Ich glaube, du kennst mich. Ich bin nach Hause gegangen und hab's 9 Tage lang am Stück gegoogelt.
Aber auch in der Sekunde.
Ja, ja.
Ja. Hattest du mal ein Déjà-vu?
Nee, hatte ich noch nie.
Aber das habe ich 1-2 Mal gehabt. Das ist auch total gruselig. Und da weiß man nicht genau, wie das passiert oder wie das funktioniert, habe ich mich auch intensiv mit beschäftigt. Eine Theorie ist, dass dein Gehirn in dem Moment zu wenig Sauerstoff hat und dann der Prozess, der Sachen zeitlich einordnet, nicht richtig funktioniert. Mhm. Das heißt, du erlebst es in dem Moment, aber dein Gehirn sagt, das hast du vor 5 Minuten erlebt. Und deswegen denkst du, das habe ich ja schon mal erlebt. Einfach weil dein Hirn in dem Moment so, oh, Bro, gib mir 2 Minuten. Ich glaube, ich habe gerade voll, hier ist gerade wenig Luft drin. Ich glaube, das war, was du gerade gesehen hast, das war vor 5 Minuten.
Ja, wenn das Hirn nicht aufgepasst hat.
Nagel mich nicht drauf fest. Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es war vor 5 Minuten.
Das Hirn muss immer on sein. Ne?
Ja, boah, das muss so anstrengend sein.
Das musst
sein.
Du, sogar wenn du pennst.
Ja, dann träumst
dann
du.
Dann träumst du halt, genau.
Weird shit.
Dann, also, wenn du, ich glaube, träumen ist fürs Hirn so, jetzt gucken wir einfach mal einen Film. Wirklich so wie in der letzten Schulstunde, wenn der Medienwagen reingerollt wird.
Herr Hirn, ja, gucken wir deinen guten Film? Boah, weiß ich nicht. Gibt der Film Sinn? Nee. Nee, nicht so richtig. Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Wobei, um da noch mal die Brücke zu schlagen, ich finde tatsächlich, Schreiben ist ein bisschen wie Träumen. So ein klein wenig, weil wenn man sich Träume anguckt, denkt, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Und dann aber länger drüber nachdenkt, ach so, der Schwan ist mein Vater.
Darüber müssen wir mal eigens reden.
Dann ergibt plötzlich doch alles Sinn. Ja. So war es so ein bisschen bei dem Buch auch, dass ich gemerkt habe, ja, es sind ganz eigene Figuren. Und dann, ach so, nee, das ist denn schon aus dem Grund passiert.
Ja, ja.
Ach so, nee, das ist ein Teil von mir dann doch.
Es ist immer das ist ja das Weirde bei Träumen. Ja. Es ist ja immer ein Teil von dir. Ja, wie beim Buchschreiben.
Ja.
Es ist echt so.
Oh, jetzt krass, was Marie gesagt hat. Das hast du geschrieben.
Ja.
Ach genau. So. Ach, stimmt. Krass, was der Typ in meinem Traum mir gesagt hat. Nee, das hast du dir selber egal.
Ja, genau.
Und das finde ich auch so faszinierend.
Finde ich auch.
Soll ich dir mal was vorlesen?
Aus dem Buch?
Ja, ja. Ich würde einfach mal. Kapitel 1.
Was für eine dumme Frage aus dem Buch. Nee,
nee.
Den Artikel aus der Süddeutschen.
Waschen bei 40 Grad.
Programm Zutaten.
Mit Weichspüler.
Zucker.
Glyphosat.
Glukosesirup. Was ist Glukosesirup?
Das ist eine Frage, das wissen nur die wenigsten.
Ja, lies mir gerne was vor.
Ich würde einfach direkt ins erste Kapitel einstarten. Es startet nicht lustig. Es startet mit einer Panikattacke von Marie.
Perfekt.
Und habe ich aber gedacht, komm, scheiß drauf.
Ja, man will ja wissen, warum.
Ja, und es ist so, das will ich halt erzählen. Und das ist Teil des Buchs. Und wenn man dann irgendwie das Buch weglegt und sagt, das ist nichts für mich, fair enough. Aber ich wollte jetzt auch nicht direkt bei Kapitel 1 Kompromisse machen und sagen, nee, ich muss irgendwie crazy lustig anfangen.
Du, solange Bello eine wichtige Rolle spielt, bin ich happy mit dem Buch. Ja, ja dann, lies vor.
Und ach so, bevor ich vorlese, noch die ganz wichtige Info. Es kommt heute raus.
Ja.
Leute, ihr könnt das, wenn ihr das jetzt hört und gespannt seid, könnt es direkt bestellen. Und wenn ihr es wo bestellt, wo schnell geliefert wird, habt ihr es morgen in den Händen. Und ihr könnt auch auf heartbreak.info gehen. Da gibt es nochmal zusätzliche Infos zum Buch. Und da gibt es auch Lesereisetickets. Ich gehe nämlich auf Lesereise mit dem Buch und erzähle dann nochmal ein bisschen privater auch die privaten Seiten.
Komm ich vielleicht ein, zwei Mal mit.
Ja.
Heartbreak.info.
Genau, da gibt's Lesereisetickets, Infos. Und nochmal, um das also vom Anfang so ein bisschen einzuklammern, dass wir machen können, was wir machen, das haben wir vor allem auch euch zu verdanken mit diesem Podcast. Und es ist so toll, eine Community zu haben. Und wenn aber alles weggenommen werden würde, dir und mir im Herzen, also wir machen viel Kram, aber sind wir eigentlich Autoren. Und das ist das, wer wir sind, was wir tun. Und wenn man uns unterstützen möchte, dann ist es toll, den Podcast zu hören und zu teilen. Aber es ist auch sehr toll, die Bücher.
Wir haben den Podcast gemacht, weil wir über unsere Bücher reden wollten.
Ja, das war das weiß ich, weil wir hatten halt auch das Bedürfnis, uns auszutauschen, klar. Ja. Aber es ging auch ein bisschen darum, wir wollen beide Bücher schreiben. Wie können wir Leuten von den Büchern erzählen?
Machen wir einen Podcast.
Machen wir einen Podcast. Und deswegen, wenn ihr euch jemals gefragt habt, sag mal, wie können wir die beiden unterstützen? Die Bücher sind ein großer Teil unserer selbst. Und die zu bestellen, die zu bewerten, die zu lesen vor allem, ist ein kleines bisschen in unsere Träume, in unsere Seelen reingucken. Und da kommt man also bei dem Buch mir zumindest sehr nah. Und deswegen liegt es mir sehr am Herzen. Geht bitte nett und freundlich und lieb damit rum. Es ist etwas sehr Besonderes für mich. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, ist das einer der Wege, die sehr direkt sind. Ja, jetzt wische ich mir kurz die Tränen aus den Augen.
Ich mir auch.
Und sage vielen lieben Dank an alle. Und hier ist das erste Kapitel aus Heartbreak. Aus unerklärlichen Gründen landet sie immer wieder in der Küche, wenn es passiert. Auf dem kalten Boden zwischen Herd und Küchentisch. Sie weiß nicht warum, es zieht sie dort einfach hin. So wie Katzen instinktiv einen abgelegenen Ort finden, an den sie sich zurückziehen, wenn sie spüren, dass sie sterben. Natürlich weiß Marie, dass sie gerade nicht stirbt. Nur leider hilft ihr das nicht sonderlich, denn es fühlt sich trotzdem so an. Ihre Atmung geht flach und schnell, ohne dass sie ausreichend Luft bekommt, und ihr Herz pocht so heftig gegen den Brustkorb, als wollte es ausbrechen. Marie kauert sich angstvoll zusammen, ohne sagen zu können, wovor sie eigentlich Angst hat. Ihr Hausarzt hat das, was sie durchmacht, als Panikattacken attestiert, aber Marie findet, das passt nicht ganz. Eine Attacke ist etwas, das einen angreift, den Normalzustand bedroht. Doch was Marie gerade erlebt, greift sie nicht an, es enttarnt sie. Das ist ihr Normalzustand. Panik, Angst und vor allem Hoffnungslosigkeit. Dabei ist Hoffnungslosigkeit ein Gefühl, das gar nicht mehr existieren dürfte, denn es geht komplett wider der Evolution. Höhlenmenschen, die sich beim ersten Anzeichen von Säbelzahntigern auf dem Boden kauern und aufgeben, leben schließlich nicht lange genug, um ihre DNA weiterzugeben. Wenn man heutzutage ein Gefühl echter Hoffnungslosigkeit empfindet, muss die Lage also so schlimm sein, dass selbst Millionen Jahre evolutionären Aussiebens nicht dagegen ankommen. Oder aber man ist Marie. Dann reicht unter Umständen eine etwas schärfer formulierte Mail vom Chef. Zum Glück ist sie zu Hause im Homeoffice, wo sie niemand weinen hören kann. Das Schluchzen lässt nicht nach und zieht ihr die Luft aus der Lunge. Marie krümmt sich zusammen und möchte einfach nur verschwinden. Das Schlimme, vielleicht sogar das Schlimmste an diesen Momenten ist, dass sie unendlich sind. Ungefähr so, wie ein Raum unendlich groß wird, wenn es stockdunkel ist. Für Marie gibt es kein Vorher, kein Nachher. Es gibt nur das Jetzt, den Schmerz, für immer. Die Unendlichkeit dauert diesmal etwa 10 Minuten. Marie japst noch einmal nach Luft und kriegt endlich etwas mehr zu fassen. Ihre Atmung beruhigt sich langsam, ihr Schluchzen wird lautlos und sie kann wieder einigermaßen zusammenhängende Gedanken formen. Die ersten drehen sich sofort um Emil. Immer wieder Emil. Der Anfall, oder wie auch immer man es nennen möchte, ist nicht vorbei. Er ist nur in eine andere Phase übergegangen. Wie ein Feuer, das mit dem Ende der Stichflammen nicht sofort erlischt, sondern noch stundenlang glühen kann. Manchmal sogar tagelang. Morgen wird es ihr nicht wieder gut gehen, nur anders schlecht. Statt verzweifelt wird sie apathisch, statt aufgewühlt komplett leer sein. Die Hoffnungslosigkeit bleibt, sie schlüpft nur in ein anderes Gewand. Wie soll sie es so schaffen, morgen zu arbeiten oder überhaupt aufzustehen? Wenn sie nur daran denkt, dass sie aufwacht und immer noch sie selbst ist, kriegt sie Krämpfe. Aber sie ist erschöpft genug, um den Gedanken nicht folgen zu müssen, um gar nichts mehr denken zu müssen. Um sich einfach nur auf den Boden zu kauern und auf die Säbelzahntiger zu warten. Sie reißt ein längeres Stück Papier von der Küchenrolle ab, mit dem sie sich die Augen trocken tupft. Ihre Wangen glühen, aber sie sind mit Sicherheit wie immer schneeweiß. Käsig, nannte ihre Mutter Maries Hautton oft abschätzig. Marie fand das immer verletzend und verteidigte sich irgendwann. Ihre Haut sei nicht gelb, protestierte sie, nur blass. Stimmt, sah ihre Mutter ein und sprach seitdem von Totenblässe. Nicht viel besser, aber Marie war einfach froh, nicht mehr ihr Käsekind zu sein und beließ es dabei. Sie atmet noch einmal tief durch, kämmt sich mit den Fingern den dicken schwarzen Pony zurecht und steht auf. Im Flur vermeidet sie den Blick in den Spiegel. Sie weiß, was sie sehen würde. Ein spitzes Kinn mag sie nicht, hohe Wangenknochen mag sie, glatte, schulterlange schwarze Haare, mal okay, mal schrecklich, je nach Tagesform. Und wahrscheinlich sind ihre blauen Augen gerade sehr hell. Denn Marie könnte schwören, dass das Blau ihrer Augen frühmorgens und nach dem Wein immer sehr viel heller ist als sonst. Vielleicht wirken sie auch nur im Kontrast zu dem geröteten Weiß um ihre Augen und den dunklen Augenringen so. Jedenfalls nichts, was sie sehen möchte. Sie lässt den Spiegel hinter sich und schlürft mühsam in Richtung Bett. Theoretisch müsste sie diesen Moment nun komplett nacharbeiten, sich intensiv mit ihm beschäftigen. Um welches Schema handelt es sich? Was wären produktive Gedanken? Sie müsste ganz tief in sich graben, was mehr Schmerz bedeutet. Aber das schafft sie jetzt nicht. Ihr Energiespeicher ist leer, ihre Schmerzgrenze völlig überschritten. Wie soll das gehen? Wie soll sie das jemals schaffen? Warum kann sie nicht einfach ein neues Gehirn bekommen? Beschädigte Ware, bitte einmal umtauschen. Reparieren klappt ja anscheinend nicht. Seit etwas mehr als einem Jahr nimmt Marie jeden Morgen das Antidepressivum Escitalopram. Es war das erste Antidepressivum, das ihr neuer und erster Psychiater, Herr Reinhardt, verschrieben hatte. Und zum Glück hilft es ohne große Nebenwirkungen. Erst hat sie 10 Milligramm genommen, seit einigen Monaten nun 20. Eigentlich ist Marie damit sehr zufrieden. Das Medikament stützt sie zwar nicht so, dass sie nie mehr hinfällt, aber es hilft ihr dabei, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Gerade hat sie allerdings das Gefühl, im freien Fall zu sein. Denn so etwas Banales wie die Mail von ihrem Chef Heiner könnte ja eigentlich nichts anhaben, wenn hinter diesem Auslöser nicht eine schreckliche Ursache stecken würde. Eine Ursache, die seit ungefähr 24 Stunden Maries Stützen gewaltig zum Wackeln bringt und droht, ihr Leben ganz drastisch zu ändern. Eine Ursache, die den Namen Emil trägt. Sie nimmt ihr Handy und wählt seinen Kontakt aus. Tu es nicht, denkt Marie, aber kann sich nicht gegen den Impuls wehren, zum 100. Mal die letzte Nachricht, die sie von ihm bekommen hat, anzugucken. Es ist ein Foto, ein Selfie von ihnen beiden im Restaurant, gestern Abend, bei ihrem Jahrestag. Auf dem Foto küsst sie Emil auf die Wange und er kneift spielerisch eines seiner smaragdgrünen Augen zu und grinst breit. Emil hat das Foto geschickt mit der Bemerkung: Danke für das Jahr, danke für deine Liebe. Seitdem kann Marie ihn nicht mehr erreichen. Als er auf ihre ersten Nachrichten nicht reagiert hat, dachte sie sich nichts dabei. Aber dann war heute Morgen plötzlich sein Profilbild verschwunden und ihre Nachrichten kamen gar nicht mehr bei ihm an. Sie hat versucht, ihn anzurufen, doch das Telefon hat nur ein einziges Mal geklingelt und dann sofort beteuert, dass die angerufene Nummer nicht erreichbar sei. Soziale Netzwerke nutzt er nicht. Ohne die angerufene Nummer ist er also wirklich nicht erreichbar. Marie zwingt sich weiterhin ruhig zu bleiben und sagt sich dasselbe, was sie sich seit heute Morgen, als das Profilbild verschwunden war, immer wieder sagt. Es ist nichts passiert. Jeden Moment wird eine Nachricht kommen: Hey, hier ist Emil, sorry, mein Handy ist ins Klo gefallen und kaputt, das ist meine neue Nummer. Oder sowas in der Art. Alles ist gut. Doch was heute Morgen noch vernünftig klang, beruhigt sie nun überhaupt nicht mehr. Mittlerweile ist schließlich ein ganzer Tag vergangen, ohne dass sie etwas von ihm gehört hat. Und plötzlich ist sich Marie sicher, dass sie auch niemals wieder etwas von ihm hören wird. Ihr Magen krampft sich unangenehm zusammen, wird schwerelos, wie am höchsten Punkt beim Schaukeln. Emil wird sich nie wieder melden. Emil ist tot. Ihre Haare stellen sich auf. Nein, flüstert Marie, natürlich ist er nicht tot. Na dann eben schwer verletzt, versucht es ihr Gehirn. Im Krankenhaus, im Koma. Marie schafft es erneut, zu widersprechen und ruhig zu bleiben. Er ist nicht tot und er ist nicht schwer verletzt. Aber was dann? Warum meldet er sich nicht? Sie ist die Erinnerung an ihr letztes Treffen 1000 Mal durchgegangen, hat auf jedes Detail geachtet, hat die letzte Nachricht immer und immer wieder gelesen, wie ein Gebet. Aber sie kommt einfach nicht drauf. Was übersieht sie? Warum hat er von einem Tag auf den anderen den Kontakt abgebrochen? Was ist passiert? Warum ist er plötzlich verschwunden? Wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie sagen, er wurde entführt. Aber sie weiß es besser. Es ist erst ein Tag vergangen, noch kein Grund zur Sorge. Vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass sein Handy kaputt ist. Wenn er sich morgen nicht bei ihr meldet, geht sie einfach bei ihm vorbei und klingelt. Kein Grund, in Panik zu verfallen. Doch dann kommt ihr ein anderer Gedanke. Ein grässlicher Gedanke, der nur auf sie gewartet hat. Was, wenn Emil einfach nicht will, dass sie Kontakt haben? Wenn weder seinem Handy noch ihm etwas passiert ist, wenn die Beziehung einfach vorbei ist. Aber wer beendet denn so eine Beziehung? Und warum? Es gab keinen Streit, es gab kein irgendwas. Sie hatten einen wunderschönen Jahrestag zusammen im Restaurant. Es gab in letzter Zeit auch allgemein keinen größeren Streit. Verdammt, es hat noch nie einen größeren Streit gegeben. Nur manchmal diese Distanz, diese Kluft, die plötzlich zwischen ihnen auftauchte, wo eigentlich ein Streit hätte sein sollen. Aber das hatte nichts zu bedeuten, oder? So ist Emil eben. Wenn ihm die Emotionen zu viel werden, dann sperrt er sie ganz aus. Dann wird er kalt und abweisend, statt sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und Marie war das bisher insgeheim immer recht. Sie geht Streits gerne aus dem Weg. Das ist bei sehr vielen Paaren bestimmt auch so. Das ist kein Grund, eine Beziehung plötzlich zu beenden. Kein Grund, von heute auf morgen zu verschwinden. Also, was ist dann los? Wo ist er? Marie dreht sich tiefer in ihre Decke. Hör auf, ermahnt sie sich. Nichts ist los. Morgen wird er sich melden. Handy kaputt, viel zu tun gehabt, irgend sowas, irgendwas Banales. Und dann wirst du dich für all die Gedankenspiralen und die übertriebene Panik schämen. Endlich kapituliert ihr Kopf und gibt Ruhe. Ganz langsam driftet Marie in einen kalten, leeren Schlaf. Dabei waren ihre Ängste berechtigt. Emil wird sich nie wieder bei ihr melden. Das war eine gekürzte Version des ersten Kapitels von Heartbreak, mein Roman, der heute erscheint, was ich immer noch nicht ganz fassen kann, ehrlich gesagt. Das war eins der etwas düsteren Kapitel. Direkt darauf folgt zum Beispiel ein Tom-Kapitel, das wesentlich besser gelaunt ist. Und auch insgesamt geht es etwas leichtfüßiger zu, als jetzt dieses erste Kapitel vermuten lässt. Aber mir war wichtig, auch direkt von Anfang an klarzumachen, dass auch solche Emotionen Platz haben in dem Buch. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch auf diese Achterbahnfahrt, diese emotionale Achterbahnfahrt des Buches einlasst und Spaß dran habt und euch die Reise nach Validanti, die dieses Buch unternimmt, gefällt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt bestellen und mich unterstützen. Mich würde es sehr freuen, das würde mir sehr viel bedeuten. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Morgen ist Donnerstag, morgen gibt es eine ganz normale Folge Gefühlte Fakten. Und bis dahin, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören, vielen Dank für eure Unterstützung und bis dann. Tschüss!